Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Hafenschnack-Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Und ich darf heute als Gesprächspartnerin begrüßen Petra Oelker. Moin.
Moin, moin.
Liebe Petra, wir duzen uns, weil wir uns durchaus schon etwas kennen und das Thema schon ein, zweimal besprochen haben. Das letzte Mal zum Neujahrsanfang im Bucerius Kunstforum möchte ich mal gleich erwähnen, was ich ganz großartig fand. Deshalb für alle, die zuhören, wir duzen uns und im Hamburger Hafen sowieso. Liebe Petra, du bist Bestseller-Autorin, muss man ja sagen. Darf man das sagen?
Darf man sagen. Kommt mir immer komisch vor, aber darf man sagen.
Ja, es ist tatsächlich so, ne? Und vor allem bekannt für historische Romane und historische Krimis. Das ist, glaube ich, das, wofür man dich kennt. Darauf kommen wir natürlich gleich zurück. Ich möchte aber schon damit einsteigen, was deinen Werdegang angeht, der lang ist, sage ich mal, und auch ein langer Weg war, um in Journalismus zu kommen und in die Schriftstellerei. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, weil deine ursprüngliche Herkunft ja gar nichts damit zu tun hatte.
Ja, da muss ich mich immer um die Kurzfassung bemühen. Ja. Ich habe so den typischen Mädchenwerdegang, den bürgerlichen, und das Mädchen soll ins Büro und dann habe ich eine MTA-Ausbildung, das gibt's gar nicht mehr, also eine Laborausbildung gemacht. Das hat mich interessiert, weil ich das so spannend fand.
Ja.
Und das war dann alles etwas anders in der Realität. Ich habe dann Sozialpädagogik studiert. Das waren die 70er, wir wollten die Welt retten. Und dann fing das an, was ich gerne A Long and Winding Road nenne, weil dann ging alles durcheinander. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe als Sozialarbeiterin auch gearbeitet, erst Jugendarbeit, dann Altenarbeit. Und habe dann nochmal angefangen zu studieren, musste mir das verdienen. Ich habe also wie die meisten Leute in meinem jetzigen Beruf auch mal jahrelang in der Kneipe gejobbt und all solche Dinge gemacht. Und habe dann nochmal Pädagogik studiert, ein paar Semester Jura, das war ein vergeblicher Versuch. Und bin dann, weil eine Zeitung gegründet wurde, eine linke Zeitung kann man sagen, aber sehr bürgerlich, die Hamburger Rundschau, da bin ich durch Zufall durch meine damalige Wohngemeinschaft reingerutscht.
Okay.
Und ich konnte tippen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich helfe euch. Ich finde das ein tolles Projekt.
Du kommst aber auch ursprünglich gar nicht aus Hamburg. Das
nee.
Heißt, wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, ich fand Hamburg immer ziemlich toll, weit weg. Ich komme so vom Plattenland Richtung Emsland, also geboren in Kloppenburg. Und dann haben wir noch in der Nähe von Münster gewohnt. Und Hamburg war für mich sowas, naja, da kann man aufs Schiff steigen und da fängt die Welt an. Ich dachte auch eher, es liegt ein bisschen näher am Meer.
Ja,
aber gerade diese Elbefahrt ist so wunderbar raus zum Meer, durchs Estuar. Das ist toll.
Deshalb freue ich mich auch sehr, dass du hier bist. Wir sitzen ja auf der Commodore, auf einem meiner Schiffe auch. Und es bewegt sich auch ein bisschen. Deshalb glaube ich, im Hamburger
wunderbar.
Hafen genau richtig angesiedelt. Ne? Genau.
Ja.
Genau, die Hamburger Rundschau hieß die Zeitung. Da hast du dann das erste Mal geschrieben. Mhm. War ja ursprünglich auch nicht so. Mhm. Das heißt, du konntest tippen und dann hat man gesagt, liebe Petra, kannst du mal? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, die haben gesagt, du kannst das.
Mhm.
Also es wurden dann Nullnummern gemacht. Das macht man, wenn man ein neues Projekt rausbringt, dann werden erstmal Probenummern gemacht. Und dann guckten mich alle an und sagten, wir brauchen noch was von einer Studentin. Und ich guckte mich um. Also ich war die Studentin, ich war schon über 30, aber Zweitstudium. Und ich sage, ich kann nicht schreiben. Doch, so wie du sprichst, kannst du schreiben.
Okay.
Und dann habe ich nachgedacht und versucht und kam an der Buchhandlung vorbei. Es ist schon immer für mich ein wichtiger Ort im Leben gewesen.
Schön. Mhm.
Und da lag das neue Buch von Doris Lessing.
Ja.
Das Goldene Notizbuch werde ich halt wirklich nicht vergessen. Und das konnte ich mir nicht leisten.
Ah.
BAföG. Und nebenbei jobben. Und habe dann überlegt, wie ist das, wie komme ich an das Buch? Und habe dann überlegt, schreibend, traue ich mich ein Buch zu klauen?
Ah.
Weil klauen war nie meins, aber Bücher klauen geht gar nicht.
Ja, das.
Und diese kleine Geschichte, das war nur so eine ganz kurze Geschichte, habe ich geschrieben und damit war es irgendwie passiert.
Okay. Und das hat sich dann fortgesetzt. Das heißt, das kam
nächste,
gut an. Und
ja, das nächste war dann, dass sie dann fanden, dass ich das ziemlich gut gemacht habe und dann macht doch nochmal das. Und dann gab es eine größere Geschichte, aus den Anfängen erinnere ich ziemlich viel, übers Raue Haus. Die hatten Geburtstag. 150 oder sowas. Und da haben sie gesagt, schreib doch mal ein bisschen. Und dann habe ich so viel geschrieben, dass es meine erste Doppelseite wurde.
Ach toll.
Über das, was damals war bei der Gründung und das, was jetzt stattfand in den Wohngruppen und so. Und damit war dann
und das Tor auch offen. Schon, auch noch Hamburger Rundschau,
das
oder
war
das schon einen Schritt weiter? Weil es ging ja dann zur Taz, glaube ich.
Genau, und Hamburger Rundschau war ja eine wichtige Sache, funktionierte leider nicht, wegen des Geldes natürlich. Da braucht man viele Millionen. Und ich bin dann zur Taz, weil die haben mich gefragt und geholt.
Ja.
Und war da auch mit Regionalchefin, was nicht mein Ding war, weil Chefin will ich gar nicht, kann ich auch nicht. Ich habe immer Bauchschmerzen gehabt.
Ja.
Und dann habe ich mich so, ich nenne das immer, ich habe mich von der Brigitte wegkaufen lassen.
Ah, okay.
Die suchten jemanden mit meinen Qualifikationen von meinen Studiengängen her und meinen Ausbildungen her. Und da passte ich davon auch gut rein. Und da habe ich die Sachen, die schreiben sie heute gar nicht mehr, also diese großen Stücke über soziale und medizinische Themen.
Okay. Also die Brigitte war damals noch ganz anders, als man sie heute kennt.
Ja, genau. Da hatten wir wirklich die Sonderteile für Schwerpunktthemen und also sozialpolitische Themen.
Und seit wann bist du in Hamburg?
Ich bin 72 nach Hamburg gekommen, weil ich einen Studienplatz bekommen habe. Damals an der Fachhochschule für Sozialpädagogik. Das wechselte dann, wurde dann in der Zeit Uni.
Ja, da sind wir 3 Tage auseinander. Ich bin 72 geboren.
Ah, siehst du?
So, muss man ja mal festhalten. So, kannst mal gucken. Ne?
Ja.
Ja, umso schöner, dass wir uns austauschen können.
Ja.
So, dann erwähnst du jetzt das Raue Haus. Und da höre ich ja schon so ein bisschen raus. Da hast du dich dann wohl auch schon sehr intensiv mit beschäftigt, um dann diesen Artikel zu schreiben, nehme
ich
an.
Ja, klar. Da kann man gut in die Geschichte einsteigen. Beim Rauen Haus, da gibt es ja viel. Oder gab es auch damals schon viel. Und damals war das noch nichts mit dem Internet, als ich da anfing zu schreiben.
Ja, klar.
Das heißt, die Recherche war noch richtig mit Büchern. Und wenn ich meine Recherchepläne von früher angucke und von heute, heute versaufe ich in den Möglichkeiten an Recherche. Und das war für mich einfach eine ganz spannende Geschichte, insofern einfach zu recherchieren.
Dann war das ja journalistische Arbeit.
Das war eine journalistische Arbeit, aber ich habe auch im Journalismus, ich kriegte immer die reportagigen Themen.
Okay.
Bericht konnte ich nie.
Ah, okay.
So kurz fassen.
Ja, okay. Ja. So, und jetzt sitzen wir ja hier, weil du eine bekannte Autorin bist. Wie kam es denn dann zu diesem Switch, zu sagen, ich schreibe ein Buch? Was war das erste Buch?
Ich will nicht die Brigitte anschwärzen, in diesem Fall ist die Brigitte schuld.
Oh, okay.
Ich habe da dann war feste Redakteurin und dann habe ich gekündigt und habe lange frei für die gearbeitet. Das war auch gut für mich. Aber dann veränderte sich der Journalismus gerade im Frauenbereich so extrem. Ich konnte das gar nicht, solche Sachen. Und es war mir auch furchtbar. Und dann haben sie alle gesagt, du musst mal einen Roman schreiben. Und ich habe gesagt, viel Arbeit, kein Geld, kann ich mir nicht erlauben. Und dann hatte ich aber irgendwie so diese Geschichte, ich hatte eine Biografie geschrieben über eine Barockschauspielerin, eine kleine Biografie, und hatte so den Einstieg in die Theatergeschichte, wo Hamburg auch vorkam. Lessing, Nationaltheater, ich kann nur Stichworte sagen.
Ja.
Und der Kaffeehandel in Hamburg. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu recherchieren und habe daraus eine Geschichte gestrickt und wollte eine Hauptfigur, die nicht die Theaterleiterin ist, wie die Neuberin, über die ich geschrieben hatte, sondern eine Schauspielerin.
Okay.
Und habe da die Biografie der Neuberin eingebaut, die Großbürgertochter, die zu Hause abhaut, zum Theater geht und. Und schon hatte ich meine erste Rosina-Geschichte.
Das war die Grundlage.
Das war die Grundlage.
Des großen Erfolges. So, ja,
was
ja
und auch keiner hat gedacht, dass es so ein Erfolg wird.
Ja,
also
toll.
Es wollte auch keiner haben, das Manuskript. Nur Rowold ganz zum Schluss.
Das war der Tod am Zollhaus.
Ja.
Das war der erste Rosina-Krimi,
genau.
So werden die auch genannt, weil ja das, ich glaube 10 Bände gibt es davon.
11.
11.
Einen habe ich noch nachgeschoben.
Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Genau, es war ja lange Zeit tatsächlich, also die Rosina war ja schon, die Romane waren schon durch, die wolltest du eigentlich gar nicht mehr.
Ich habe gemerkt, dass ich nach 10, wie gesagt, den 11. habe ich mir noch abbringen lassen. Ich wollte mich nicht wiederholen und ich wollte mich nicht langweilen. Und es wurde immer ähnlicher und das wollte ich nicht. Es ist meine Lebenszeit, die ich da investiere.
Naja,
und ich schrieb ja viele andere Sachen auch. Also ich habe ja gleich viel andere Bücher geschrieben.
Ja, die sind, die werden wir auch gleich erwähnen natürlich, was ganz wichtig ist, weil es aber so festgelegt ist auf Rosina.
Mhm.
Diese 10, 11 Bände, sehr historisch belegt.
Mhm.
Das ist, worauf ich hinaus will und sehr, sehr gut recherchiert. Ich habe ja im Zuge dessen, das habe ich gesagt, im Februar uns schon unterhalten durften, mich sehr eingearbeitet und habe mir den ersten Band auch dann als Hörbuch angehört. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Das ist
beim Laufen wunderbar.
Ja,
so.
Genau.
Und das habe ich im Vorgespräch auch schon gesagt, beim zweiten Band bin ich ein bisschen hängen geblieben, weil Autorenfreunde dazwischen gekommen sind. Ja. Schöne Grüße, Kästner mit den Hafenkrimis.
Wunderbare,
da bin ich jetzt gerade dran.
Wunderbare Hafenkrimis.
Machen die toll, ne?
Ja, genau. Ganz toll.
So, und deshalb bin ich beim ersten Band erstmal hängen geblieben, ja. Habe mich aber auch sehr eingelesen, was das angeht. Und was ich wirklich toll finde, ist, wenn man... ihr habt auch eine Hafenkarte in den Büchern drin, wo man wirklich die Geschichte 1765.
Die Karte ist von 1765.
Genau, und wenn man die hinlegt und liest, man kann genau sehen, wo es spielt und fühlt sich richtig ein in die Szenarien, die du dort beschreibst. Wie muss ich mir die Recherche vorstellen, um in diese Historie Hamburgs einzusteigen, um das so darzustellen?
Wie viele Stunden Zeit haben wir?
Ach, wir haben ein bisschen.
Nein. Die hat sich natürlich sehr verändert im Laufe der Zeit. Und der erste erschien 97. Das ist wirklich lange her. Und da gab es noch nicht die Recherche im Internet. Ich bin wirklich ganz normal ins Staatsarchiv beziehungsweise in die Stabi. Das ist immer noch mein Lieblingsrechercheort, weil da kriegt man jede Dissertation, die man sich vorstellen kann oder alles Mögliche an alten Hamburg-Büchern. Und ich habe natürlich selbst viele und ich habe ganz viel in entsprechenden Büchern gegründet. Und ich habe mir immer einen Experten oder eine Expertin gesucht, weil ich immer, das war mein Steckenpferd, immer in jedem Buch, die Leiche musste halt sein, Krimi.
Ja, ja.
Aber das für mich Wichtige war immer das Handwerk oder das Gewerbe,
richtig,
der Lebensbereich, ob das die Schule ist oder der Gerber, der mich sehr fasziniert hat. Und dafür gibt's immer Fachliteratur und Museen.
Ja.
Für das letzte aktuelle Buch bin ich hinter Münster ins Glockenmuseum gefahren.
Ach schön.
Kommt man sonst nicht
Wahnsinn,
hin.
Wahnsinn, ne? Genau.
Also das war das Schöne an meiner Arbeit.
Und stelle ich mir das dann so vor, dass inzwischen, bleiben wir beim letzten Band, Petra Oelke ruft an und sagt, ich würde gern recherchieren, dass die wirklich sagen, ja, herzlich willkommen.
Sagen wir mal so, das ist in den ersten 5 Jahren so gewesen, weil da schrieb keiner außer mir so in die Menge historische Romane, die gut recherchiert sind. Inzwischen brechen die Büchertische ja zusammen.
Ja.
Und ich habe es einmal erlebt, da wurde dann nur kühl am Telefon gesagt, für so etwas habe ich keine Zeit, wenden Sie sich an die Literatur. Ich sage, das habe ich schon, das reicht mir nicht. Aber das ist die Ausnahme. Im Prinzip sind die Menschen, die ich anrufe, nicht so, dass sie, also in Hamburg kennt man den Namen überwiegend. Aber ja, die sind dann schon willig, wenn man sich für ihr Thema interessiert. Ich hatte das jetzt in der Bach-Forschungsstelle in Leipzig, als sie gemerkt hat, dass ich weiß, wovon ich rede, ging die Tür und das Herz auf. Aber wenn da jemand anruft und sagt, ich möchte gerne wissen das und das und das tun viele, aber man sollte schon Vorwissen mitbringen.
Naja, und jetzt stelle ich mir vor, wenn du sagst, 97 ist der erste Band erschienen, dass man natürlich diese Szenarien weitergespielt werden, die Figuren bleiben erhalten, die Kaufmannsfamilie bleibt erhalten und so weiter. Mhm. Kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass auch die Fans, die Rosina-Fans und die Krimi-Fans, etwas traurig waren, als nach 10 Bänden erstmal Schluss war?
Ja, immer wenn ich ein anderes geschrieben habe. Ja, und wann kommt die nächste Rosina?
Genau,
das war halt immer. Ich glaube aber jetzt, also es ist nicht so, dass die Briefflut über mich hereinbricht.
Okay.
Ich arbeite auch nicht im Netz, da bin ich sehr altmodisch. Aber ich denke, es ist auch gut. Es sind so viele andere interessante Autoren, Autorinnen. Die Leute wollen ja auch mal was anderes lesen. Und ich glaube, es geht allen Autoren, Autorinnen so, die so eine Reihe haben. Meine wandert ja immer weiter. Es ist ja immer das nächste Jahr. Dass es immer dann weniger Leute gibt, weil die Bücherwelt ist so groß.
Naja, und sagen wir mal so, wir Menschen sind ja schon auch ein bisschen so aufgestellt. Es muss immer eine Spannung da sein und so weiter. Also das, was man schon kennt, wird irgendwann etwas, naja, langweiliger will ich nicht sagen, aber es gibt spannendere, neuere Dinge und das treibt uns ja auch irgendwo alle an. Also wenn wir alle in unserem Bereich bleiben würden, dann würden wir auch nichts weiterbringen.
Nee. Und es wiederholt sich einfach. Also wir wollen ja auch immer die persönlichen Sachen in den Büchern haben und mich hat's gelangweilt zum Schluss.
Okay. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass viele, die deine Bücher lesen, da wie gesagt sehr, sehr mit reingehen, mit den Figuren, mit dem Beruf und so weiter. Und mich hat es wirklich fasziniert, weil man halt auch genau gucken konnte, gerade hier im Hafen, im Fleet-Bereich. Viele spielt ja dann auch in dieser Vergangenheit mit den Fleeten und was da so passiert und die dunklen Ecken und so weiter. Also wenn ich jetzt so überlege, also ich muss wieder einsteigen, glaube ich.
Die Gänge füllen.
Ja, genau.
Ne? Die
oder?
Speicherstadt gab es ja noch nicht.
Ja, ja.
Aber natürlich gab es da, wo jetzt die Speicherstadt ist, die Wohn- und Arbeitsgebiete.
Ganz genau. So, dann gehen wir doch wirklich drauf über. Es erscheint dann jetzt tatsächlich ein neues Buch. Ich sage jetzt im September, also für alle, die zuhören, im September 26, weil das ja online bleibt. Und da taucht Rosina tatsächlich wieder auf.
Ja, ich hatte mit Rosina abgeschlossen, nicht mit ihr persönlich. Sie begleitet mich wahrscheinlich mein Leben lang, aber als Schreibfigur. Und dann ging es jetzt darum, nochmal eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben. Ich habe vor Jahren eine geschrieben, die sehr geliebt wird.
Drei Wünsche, ne, glaube ich.
Genau, Drei Wünsche, die viel im alten Hamburger Dom spielte vor allem. Und der Verlag fand es so schön, ach, sollen wir nicht doch nochmal. Und dann habe ich leider gleich eine Idee gehabt. Und dann kam das erste Mal in all der Zeit ein beharrlicher Wunsch, ob man nicht Rosina vielleicht nochmal. Und diesmal ist es eine Geschichte, die wieder natürlich in Hamburg spielt. Rosina ist die Hauptprotagonistin. Es geht aber eigentlich um das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach und um seinen Sohn Karl Philipp Emanuel, der ja hier Musikdirektor war. Und es geht um verlorene Noten vom Weihnachtsoratorium. Und Rosina ist nicht mehr die junge Schauspielerin. Sie hatte ja schon bürgerliche Zusammenhänge inzwischen und lebt hier in Hamburg als Bürgerin und langweilt sich ein bisschen, wie das dann so ist. Und macht sich auf die Suche mit der Tochter von Karl Philipp Emanuel Bach, diese Noten von der ersten Kantate. Jauchzet, frohlocket.
Wie schön.
Dieses Weihnachtsoratorium wird in Hamburg so oft aufgeführt.
Ja, ich kenne es auch gut.
Das gehört für viele seit der Kindheit mit dazu, ein Besuch im Weihnachtsoratorium. Und da habe ich dann eine Geschichte drumherum gestrickt, die mir dann auch Freude gemacht hat.
Das ist toll, da freuen wir uns alle drauf. Bis dahin arbeite ich mich durch mit dir. Nein, ich glaube, ich fange dann von hinten an. Vielleicht steige ich da wieder mit ein.
Ich sage immer, im Tod am Zollhaus habe ich noch geübt.
Ja, ne?
War ich sehr unbefangen.
Nein, also was ja auch spannend ist, ist ja die zeitliche Reihenfolge der ganzen Geschichten. Und dann freuen wir uns auf das Weihnachtskonzert, heißt das neue Buch.
Genau.
Und wir werden natürlich alle darauf hinweisen, sich das zu holen. Und wie ist denn jetzt Stand der Dinge? Jetzt sind wir hier Ende Juli, sagen wir mal so. Mhm. Das Buch ist fertig?
Das Buch ist fertig. Das ist seit einigen Wochen immer in der Korrekturphase. Rowold ist da ganz, ganz zu meiner Freude sehr pingelig. Es gibt also 4 Korrekturphasen. Und es erscheint Ende September, also mit dem Winterprogramm. Es ist ein bisschen albern, weil es natürlich ein Weihnachtsbuch ist. Und es gibt eine Premierenlesung, die ist Ende Oktober.
Ach, wunderbar. In der Kunsthalle.
In der Kunsthalle.
Das habe ich gesehen. Ah. Ja, doch, natürlich. Ich habe auch geguckt, ob man da schon irgendwas reinkommen kann.
Ist sie schon öffentlich sozusagen?
Es steht auf deiner Homepage, ist es
erwähnt,
glaube ich.
Ah
ja, da steht das schon drin. Ansonsten Tickets, glaube ich, gibt es noch nicht. Stimmt. Oder wie auch immer das
nein, nein, ist. Nein, das stimmt. Wieder im Werner-Otto-Saal wohl, ja.
Jetzt bist du so intensiv mit Hamburg verbunden, mit all den Büchern, auch mit, was wir jetzt nicht erwähnt haben, ich glaube, das Haus am Gänsemarkt war eine ganz tolle.
Das zuletzt die Franzosenzeit, da habe ich dann doch jahrelang verweigert und mich dann doch noch da reingesetzt. Und sehr stark auch, was mir am Herzen liegt, die Biografie von Eva König, Lessings späterer Ehefrau, eine Hamburger Kauffrau, die und in Wien lange eben gelebt hat und dann in Wolfenbüttel, das war ein blödes Wort, trotzdem ein Herzensprojekt. Und nicht gut verkauft, aber immer noch im Handel. Und für mich war es wichtig, dass es in der Welt ist. Die ist sonst vergessen. Und die Lessing-Geschichte ist ein Melodram. Man kann sich es gar nicht ausdenken.
Wunderbar. Und ein Herzensprojekt zu haben, wenn es wirklich eins ist, das darf man auch so sagen. Schlimm ist es nur, wenn man plötzlich nur noch Herzensprojekte hat. Das würde ich mal sagen, das gibt es Menschen, die haben plötzlich nur noch Herzensprojekte. Nein. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja. Also man darf schon unterscheiden, würde ich sagen. Ne? Genau. Genau, worauf ich hinaus wollte, jetzt sind wir ja hier an Bord. Gibt es irgendeinen besonderen Ort noch zum Abschluss, den Hamburger Hafen oder irgendwo, wo du jetzt, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Zeit hast oder das Buch ist fertig, wo du gerne bist?
Ich bin gerne am Hafen, ich bin auch gerne auf den Schiffen. Ich sage jetzt was den Tourismusmenschen hier nicht gefällt. Mir ist es nur am Wochenende zu voll. Ich bin am Wochenende, aber ich war noch nie freiwillig am Wochenende hier, weil ich kann mir das ja einteilen. Und ich liebe es einfach, hier rumzuschippern und ich habe jetzt Zeit. Ich bin immer schon gerne an der Elbe entlang und schon auch durch den Hafen gewandert oder mit dem Rad gefahren, auch rüber auf die andere Seite.
Ja, durch Elbtunnel.
Und da gibt es ja so eine Fahrradkarte, die man, die habe ich und da bin ich mehrfach gefahren oder bis Wilhelmsburg und das ist einfach, es ist so besonders. Und obwohl ich ja seit einem halben Jahrhundert in Hamburg wohne, denke immer, ich wohne hier.
Es geht mir genauso nach 35 Jahren so. Und im Endeffekt ist es ja dann doch, kommen wir zurück zum Anfang, es ist dann doch ein bisschen das Tor zur Welt. Also es erfüllt einen dann doch ein bisschen mit dem, was man ursprünglich hier wollte. Ne?
Ja, natürlich. Ja.
Das ist ganz großartig, liebe Petra. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen konnten. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute,
danke.
Gesundheit und viel Erfolg mit dem neuen Buch. Mhm. Und schippern, herzlich gern, weiß, wo ich bin.
Ich weiß,
immer eingeladen.
Wo die Schiffe sind.
Vielleicht kriegen wir auch mal eine Lesung an Bord nochmal hin, hatten wir auch schon mal angesprochen. Also von dem her, alle Türen offen.
Vielen Dank, es war ein schönes Gespräch für
Vielen
mich.
Vielen Dank, ahoi, tschüss.
Danke, tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.